Ihr hört The World of IT Security mit eurem Gastgeber Phil.
Ja, herzlich willkommen bei The World of IT Security und ich bin's, Phil. Und bevor wir jetzt hier anfangen, ein kleines Mea Culpa, weil diese Aufzeichnung, ich hatte schon ein bisschen Befürchtung, sie ist verflucht, weil wir mussten sie mehrfach verschieben. Es lag zum einen aber auch daran, dass überall diese schönen Grippe-Sachen rumgehen und ja, ich mal so 2 Wochen nicht sprechen konnte. Und das wäre natürlich fatal gewesen, denn ich habe mir wirklich einen super Gast eingeladen. Alexander van der Steeg ist hier bei mir im Podcast-Studio im Virtuellen. Schön, dass du da bist und dass es auch geklappt hat.
Hallo, grüße dich und danke für die Einladung.
Ja, das war jetzt wirklich eine lange Geschichte, aber danke nochmal für deine Geduld, dass wir das jetzt noch so ein bisschen verschieben mussten, aber wir haben es geschafft. Und wir können heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich Asset Management. Und da bist du gerade spezialisiert, weil, warum? Sag doch mal kurz was über dich.
Ja, ich bin Alexander van der Steeg, CTO von NTech Systems. Jetzt seit rund 20 Jahren in der IT ja unterwegs, in unterschiedlichsten Rollen und bin im Rahmen von NTech Systems, haben wir ein Produkt, oder haben wir auch das Thema quasi heute, das wir besprechen, IT Asset Management quasi mit abdeckt und betreuen damit all unsere Kunden in den Bereichen, die damit ja betroffen sind. Wir gehen ja gleich darauf ein noch, was es damit auf sich hat, aber aus dieser Profession heraus können wir heute sehr, sehr gut über das Thema IT Asset Management sprechen. Und wir haben vor allem sehr, sehr viele praxisnahe Beispiele, die wir auch heute besprechen können.
Ja, bevor wir damit aber starten, muss ich eine Kuriosität ansprechen. Sag mal nochmal, wo du dich gerade befindest.
Also ich persönlich wohne in Darmstadt.
Und wie kommt man jetzt als Darmstädter dazu, Fan von Bayer Leverkusen zu sein?
Sehr gute Frage. Es ist aus der Vergangenheit geschuldet. Meine Freunde zum Beispiel, die waren alle Bayern München Fan, was ich persönlich jetzt nicht jetzt ganz schlecht fand oder so, aber ich möchte kein Bayern München Fan sein und habe damals geschaut, welche Vereine sind denn sehr, sehr cool und auch gut drauf. Und damals mit Rudi Völler, Ulf Kirsten und so weiter habe ich entsprechend geschaut, ah, ist eine coole Mannschaft, war auch einer der vehementen Gegner der Bayern, ne? Damals in den 90ern, Nullerjahren. Und da hat sich das so ergeben, die Liebe zum Verein und auch zu dem gesamten Thema dort und ist auch heute, ja, bis heute so geblieben.
Okay, das hat aber nichts mit irgendeiner Affinität zum zweiten Platz oder so zu tun, hoffe ich.
Ja, ich wusste, dass das kommt. Nein, natürlich nicht. Und es ist ja trotzdem so, ja, wer kann den Bayern aktuelles was erreichen, ist schon sehr schwierig.
Genau, du hast es ja schon gesehen. Ich habe heute ein Borussia Mönchengladbach-Trikot an. Das ist aber eher zufällig gewesen. Es sollte keine Provokation sein. Habe ich auch schon dir vorweggeschickt. Vor allem, da man jetzt gerade gegenüber Bayer Leverkusen ja gar nicht so viel zu lachen hat als Gladbacher. Aber das sei euch gegönnt, also die Daumen gedrückt weiterhin natürlich. Aber das ist ja nicht unser Thema, sondern unser Thema sind Assets. Vielleicht kannst du mal schon mal so einordnen, erzählen, was sind eigentlich im IT-Security-Bereich Assets, die so Unternehmen zu bieten haben?
Generell, das IT-Assets sind, wie wir sie alle auch kennen, Geräte jeder Art, die ihr aus dem Bereich eures Lebens kennt. Also Laptops, Monitore, Mäuse, Server, virtuelle Rechner zum Beispiel. All das, was quasi unser digitales Leben in der heutigen Zeit eigentlich ermöglicht, sind quasi die digitalen IT-Assets. Es gibt darüber hinaus noch jede Menge andere Assets, Verträge, Software und so weiter, was eher nicht physischer Natur ist. Aber es ist das Primäre, womit wir uns generell umgeben. Smartphone wäre vielleicht noch so ein sehr, sehr plakatives Beispiel, was natürlich jeder von uns besitzt. Und all diese Gegenstände nutzen wir im Privaten, aber vor allem im Firmenkontext, um unsere Arbeit zu verrichten, unsere Dinge, alltäglichen Prozesse auch abzuwickeln. Und im Rahmen von unserem Thema heute, IT Asset Management, geht es darum, wie man diese Gegenstände natürlich verwaltet.
Das heißt, wir befinden uns eigentlich nicht unbedingt nur im Sektor IT Security, sondern eigentlich eher Informationssicherheit als Ganzes, oder?
Ja, eigentlich genauso. Es ist so, die üblichen Szenarien bei den Unternehmen sind ganz klar gegliedert. Sie bewegen sich immer, ich möchte erstmal meinen Inventar, den ich generell besitze, immer auf dem aktuellen Stand kennen. So. Das beruht schon mal darauf, dass ich alle Geräte, wie ich sie eben angerissen hatte, Server, Smartphones, Notebooks, Rechner jeder Natur, automatisch auch inventarisieren möchte, aber auch manuell und in einem gewissen Lifecycle, auf den wir noch eingehen werden, quasi immer unter Kontrolle habe. Und das betrifft natürlich später dann auch andere Bereiche wie vielleicht Zugangs- und Zutrittssysteme, Chipsysteme, betrifft aber auch, wie ich schon angerissen hatte, Verträge oder Software, die natürlich automatisch mit diesen Endgeräten in irgendeinem Zusammenhang stehen.
Also, ich versuche mich jetzt mal so in die Rolle eines Gründers einer Firma, die irgendwelche Produkte herstellt, sagen wir mal Fenster, so, hinein zu versetzen. Was sind denn dann jetzt so Assets, auf die ich dann achten muss, beziehungsweise was sind denn meine Herausforderungen?
Also wenn wir weggehen vom IT-Bereich, bestehen trotzdem dieselben Themen. Nehmen wir den Fensterhersteller, den du jetzt genannt hast. Er muss, wenn er diese Produkte, die er da verkaufen möchte oder die auch in seinem eigenen Bestand sind, er muss sie vorab planen. Also das gesamte Beschaffungswesen in dem Bereich ist der erste Punkt. Das heißt, wie viel brauche ich von diesen Gegenständen aktuell, zukünftig? Und auch aus planerischer Sicht generell. So. Denn der zweite Punkt ist, wenn das von mir vielleicht primär selbst hergestellt wird oder ich habe es bestellt, wenn kommt es zu mir in mein Unternehmen hinein, wann kann ich entsprechend diesen Gegenstand dann inventarisieren? Welche Informationen von dem Gegenstand müssen denn überhaupt erfasst werden? Also bei einem Fenster wären es dann halt vielleicht Materialeigenschaften, gewisse Merkmale am Asset selbst. Bei IT als Beispiel sind es wieder andere Facetten. Dann, wenn ich das in meinem Haus dann verwende als Beispiel, wie ist der Zustand von dem Gerät? Eventuell, wenn es vielleicht andere Gebrauchsgegenspuren gibt, werden die dokumentiert? Wie sind Wartungshistorien und Fenster oder Servicehistorien von diesem Fenster als Beispiel? Bis irgendwann sogar so ein Produkt, wie jetzt ein Fenster, aus diesem Kreislauf hinausgeht und dann quasi letzten Endes dann auch entsorgt wird. Wäre das plakativ bei einem Nicht-IT-Asset. Bei einem IT-Asset wie einem Notebook oder einem Smartphone, das ihr ja alle kennt, wäre es viel, viel plakativer. Es gibt einen Besitzer, es gibt einen Nutzer, da sind Softwaregegenstände drauf. Das Gerät hat weitere Kosten neben den eigentlichen Gerätekosten, also Nutzungskosten, die dann gleich entsprechend hinzukommen, Vertragskosten wegen entsprechender Mobilfunkverträge und so weiter. All das spielt in diesen Kosmos jetzt mit rein. Wenn man jetzt mal den Vergleich zieht zwischen einem Fenster und einem klassischen Smartphone, das wir alle ja kennen.
Wir sehen ja bei uns bei der Shure Secure, es geht ja immer mehr zu dem Wort ganzheitlich, ne, dass man IT-Security als ganzheitlich erkennt. Kannst du das vielleicht mal so auf die Rolle des Asset-Managements so ein bisschen runterbrechen und sagen, welche Rolle das denn eigentlich in so einer ganzheitlichen IT-Security spielt?
Es ist so, die IT-Security ist, oder auch wenn man das gesamte Informationsmanagement betrachtet, untergliedert. Das heißt, alle Bereiche befruchten sich gegenseitig. IT Asset Management ist eine Sockeltechnologie, ein Sockelmanagement letzten Endes. Das heißt, wenn man unten das Fundament gießt, müsste man sagen, dort sind die Informationen von diesen Gegenständen, von den Smartphones, Notebooks dieser Welt, dann beheimatet. Da steht drin, wer das benutzt, welche Geräteeigenschaften da drin sind, welche Software entsprechend drauf aufbaut, welche Veränderungen an den Gegenständen dann auch vorhanden sind, etc. Um dann in anderen Prozessen ITS Beispiel IT-Service-Management wäre ein Thema, dockt da dran an, IT-Security, wie ihr es eben angesprochen habt, dockt da dran an, die sich dann diese Informationen ziehen, um dann ja Security-Entscheidungen zu machen. Welche Risikobewertung muss man denn eigentlich in der heutigen Zeit anhand der einzelnen Informationen bewerten? Wer soll die Informationen einsehen? Welche Art von Information ist für wen nützlich und so weiter? Und das ist quasi als Sockeltechnologie ist dort IT-Asset-Management extrem wichtig, damit ihr ein Beispiel bei euch, Shure Secure, entsprechend dann IT-Security-Konzepte auch dann auffahren könnt, weil ihr bezieht Informationen davon, ihr müsst diese wiederverwerten und für andere Mehrwertprozesse dann auch weiterverwenden.
Das heißt, bevor ich jetzt anfange, quasi mich auch mit dem Thema IT-Security so zu befassen, brauche ich auch erstmal Listen, oder? Ich muss doch erstmal Listen haben, wo alles hinterlegt ist und aufgezählt ist, was ich brauche. Was in meinem Unternehmen quasi stattfindet, oder?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch da jetzt aus dem Praxisalltag ein paar Punkte. Es gibt Unternehmen, die natürlich mit Listen arbeiten, das heißt, die haben alles aus der Vergangenheit mit Excel gemacht, haben dort ihr Inventar sehr fein säuberlich aufgelistet, Informationen sehr gut eingetragen, diese Welt gibt es auch. Wobei man da sagen muss, Excel ist natürlich keine Inventarverwaltung, sondern das ist nur, je nachdem, wie gut man es selber macht, eine bestmögliche Abbildung. Das heißt, dort steckt die Information drin, die ich später in so ein System dann zurückführe, das dann auch automatisiert mit verschiedenen Komponenten, Netzwerkscans, automatischen Prozessen, die Informationen direkt von den Geräten halt beziehen kann. Von den Smartphones, Servern, Laptops dieser Welt, sodass es dann später ja gar keine Notwendigkeit mehr ist, dass man ja die Information per Hand eingibt, sondern das muss out of the box by design so sein.
Mhm, das klingt auf jeden Fall schon mal für manche Unternehmen nach einer großen Herausforderung, oder? Also ja. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Du sagst ja, du hast ja jetzt schon viel Erfahrung und kannst vielleicht schon mal so ein bisschen schauen, ja, was sind so die Schilderungen, die dir entgegengebracht werden, wenn du jetzt mit deinem Plan ankommst. Ne? Das braucht ihr, um ein tolles Asset Management zu haben. Und ja, was sind denn dann so, ich sag mal, die größten Herausforderungen aus dem praktischen?
Es gibt unterschiedliche, sag ich mal, Unternehmenstypen. Das heißt, es gibt Unternehmen, die haben gar keine Digitalisierung bisher begangen, so wirklich. Die arbeiten dann mit eventuell mit diesen Listen. Und da muss man natürlich ganz anders vorgehen als bei einem Unternehmen, das schon eine gewisse Technologisierung hinter sich hat. Oder mit Experten, die schon sagen, ich weiß genau, was ich haben möchte. So wie wir es auch manchmal von uns kennen. Ich habe mir das Produkt angeschaut, alles gelesen, kenne mich sehr, sehr gut aus. Auch diesen Unternehmertyp gibt es. Mit diesen drei Typen von Unternehmungen muss man da natürlich auch unterschiedliche Workshops und auch Besprechungen durchführen. Das heißt, jemand, der natürlich gar keine Ahnung hat, dem muss man erklären, wie man eigentlich das Konstrukt von IT Asset Management, also die Abdeckung des IT Lifecycles von der Beschaffung, Inventarisierung, Wartung, Prüfung und so weiter, bis irgendwann man das Asset auch dann verkauft oder auch verschrottet, dann wie das eigentlich zu laufen hat, damit die auch verstehen, okay, das ist mein Mehrwert, das ist ein nicht eine Software, die ich jetzt einfach in mein Unternehmen hole, sondern das ist ein Konzept, das sich über kurzfristig, mittel und dann langfristig auch sich amortisiert und die echten Synergien ausspielt. Das muss ich bei einem Unternehmen mit, was schon gewisse Dinge gemacht, vielleicht gar nicht mehr, die haben schon eine Vorstellung davon und beim Experten gar nicht. Die wollen es in diesen einzelnen Schnittpunkten einsetzen und dort ganz gezielt sofort lostreten und sagen, hey, ich brauche das jetzt, weil ich entsprechend dort diese Lücke noch entsprechend habe. Und das sind diese drei Fälle. Und es ist bei demjenigen, die natürlich mit Beispiel von dir Excel-Listen arbeiten, ganz klar so, da ist der höchste Consulting- und Redebedarf natürlich da. Das muss man fairerweise natürlich sagen.
Du hast gerade vom Mehrwert gesprochen. Kannst du mal so eine Situation ausbreiten, mal mit und ohne Asset Management, was das dann letztlich für einen Unterschied macht?
Ich nehme das plakative Beispiel mit der Excel-Liste, weil es immer super gut zum Ausschlachten ist. Und es ist so, wenn du in einer Liste arbeitest oder mehreren Listen, meistens sind es mehrere, und die einer gewissen, hoffentlich guten Struktur und einer normalen Datenqualität folgen. Das wären schon die Grundbedingungen, ne? Weil ein System würde schon Datenqualität und Struktur dann quasi automatisch mit hereinbringen. Ist es so, wer bearbeitet die Liste? Wer hat die letzte Änderung gemacht? Was wurde warum geändert? Wer guckt da jetzt rein? Ist es zum Beispiel nur die IT? Wäre jetzt alles, was wir so besprechen, würden die meisten denken, das sind ja alles nur IT-Themen. Nein, schaut man sich die Beschaffung an, ist ja eher ein Einkaufsthema, also Procurement letzten Endes. So, schaut man sich entsprechend den Wartungsblock an, geht das vielleicht auch an externe Dienstleister? Inventarisierung kann vielleicht von der eigenen IT gemacht werden, ja, möglich. Dann kommen Themen wieder zu obere C-Level-Ebene, Top-Management, die dann sagen, die kommen rein in das Thema und sagen, hier, gib mir mal die Daten. Dann sagen wir, ja, schaut in die Daten hinein. Da ist alles dort. Könnt ihr euch die Reports zum Beispiel selber zusammenbauen und das entsprechend analysieren. Und dann natürlich herausgelagert, vielleicht gibt es auch Prozesse, die mit HR dann verwoben sind. Das heißt, der erste Vorteil ist höhere Datenqualität und Struktur. Der zweite Punkt ist vernetztes, interkonnektives Arbeiten. Und der dritte argumentative Punkt, den ich eigentlich sehe, ist die Synergie als solches. Den gesamten Geschäftsprozess überhaupt in dem Unternehmen, weil jedes Unternehmen auch ein bisschen anders arbeitet, in den jeweiligen Prozess, in dem man sich dort bewegt, wiederzufinden und den dort auch anzuwenden. Und es gibt da heute kein Silo-Denken mehr wie früher mit diesen Excel-Listen, sondern nur noch quasi vernetztes Arbeiten anhand eines Themas und nicht mehr abteilungseingrenzend.
Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass da viele Unternehmen, die vielleicht, keine Ahnung, ich versuche jetzt mal so ein mittelständisches Unternehmen, das jetzt schon seit 30 Jahren am Markt ist, kann ich mir das als eine extrem große Herausforderung vorstellen, das Ganze jetzt irgendwie dann alles digital zu sichern und aber auch so, dass ihr, ne, jetzt, ich würde jetzt mal von dir als Asset Management Dienstleister jetzt mal einfach sprechen, mit denen man dann arbeiten kann. Da muss ich ja auch bestimmte Standards erfüllen, es muss ja bestimmte Voraussetzungen geben, sodass ihr sagt, ja gut, damit kann man arbeiten. Ich kann ja jetzt nicht einfach eine Excel-Liste, ne, wie du das jetzt gerade sagtest, aufmachen, mach da Tabelle 1, 2 und dann fertig.
Ja, absolut. Das ist, wenn man das genau nimmt, der Hauptpunkt, warum wir auch immer mehr als Digitalisierer wahrgenommen werden. Wir gehen rein und erklären den Prozess. So, dann entstehen die Fragen, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Also, dass dir jemand etwas erzählt, logischerweise, heißt nicht, dass man das sofort auch anwenden kann, sondern man braucht praxisnahe Beispiele, praxisnahe Anwendungsszenarien als erstes und auch Beratung. Das heißt, wenn wir reingehen, kleines Unternehmen, gibt es ja auch häufig nur einen IT-Mitarbeiter bei manchen Konstrukten oder wenige. Und dann muss man denen das natürlich eventuell auch noch nahe bringen und dann sagen, hier, das sind unsere praxisnahen Beispiele, so würden wir es vorschlagen. Wir geben euch die Best Practices an die Hand. Dort bewegt man sich dann in 3, 4 bestimmten Szenarien pro Prozessschritt. Dann kann man das auch entsprechend antun. Und wenn es da auch Probleme gibt, Ängste oder auch andere Hindernisse, dann wird es natürlich schon so sein, dass wir da immer in jedem Kontext drüber sprechen. Also das muss man auch, weil das Tool alleine bringt keinen Erfolg. Es muss der Prozess und dieses gesamte Wissen in die Organisation hineingebracht werden, damit es später mit dem Tool zusammen zu der echten, ja, positiven Entwicklung kommt. Und da bewegt man sich immer von Mensch zu Mensch und muss auch sprechen. Und wir haben ja vorhin auch das Thema IT-Security gehabt, ne? Nochmal angrenzend, da ist es dann auch genauso. Das heißt also, wenn man dann gewisse Ziele hat mit den Menschen, die man dann vereinbart, hey, wir wollen das auch für IT-Security in Kombination einführen, dann muss man da auch sprechen, wie man das erreicht, wie die Informationen dann für Mehrwerte dann zur Verfügung gestellt werden können.
Ich gucke immer gerne auch so ein bisschen in die Historie, wie sich so ein bestimmter Security-Ansatz entwickelt hat. Wir hatten das beim letzten Mal gemacht mit Zero Trust in unserer letzten Folge. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne auch nochmal rein, weil das ja auch ein Ansatz ist, den es schon eigentlich lange gibt, aber der jetzt in der letzten Zeit erst wieder richtig an Relevanz gewonnen hat. Und wie ist das denn mit dem Asset Management? Wie nehmt ihr das wahr?
Es gibt da definitiv eine Veränderung in der Wahrnehmung. Auf Deutsch heißt ja das Thema, wenn man es mal ganz plakativ betrachtet, IT Lifecycle Management, also das wäre der
Begriff. Ach, das ist Deutsch? Lifecycle.
Ja, also der Lebenszyklus eines von Hardware letztendlich oder Hardwareverwaltung oder halt der letzte Punkt entsprechend wäre Inventarverwaltung. Ja, das sind die meisten Begriffe, unter denen man das auch findet. Und wenn du jemanden zum Beispiel Inventarverwaltung erklärst und sagst, ja, das kenne ich ja schon seit 20 Jahren, das ist ja überhaupt nichts Neues und so weiter, dann muss man sagen, ja, das Grundthema ist immer noch so wie früher, klare Prozesse, klare Strukturen von der Beschaffung, wie ich schon angeschnitten hatte, rüber bis halt in die Verschrottung dann später, dass das quasi angewendet werden kann. Aber die Bedeutung für die ganzen Subthemen wie IT-Security, wie Informationsmanagement, Datenmanagement, Datenökonomie, die wir ja damals vor über 20 Jahren ja gar nicht gehabt haben, in der Form wie heute, die sind gestiegen und dadurch ist der Bedarf an Informationen aus diesem Sockeltechnologiebereich immens angewachsen. Das heißt, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den man da definitiv auch benennen kann, ist die Menge der Hardware. Früher hatten viel weniger Menschen eine so hohe Anzahl von Assets. Das heißt, ihr seht es ja auch selbst, ihr habt Notebooks, ihr habt Smartphones, ihr habt wahrscheinlich vielleicht digitale Zugangs- und Zutrittssysteme, Softwareanteil hat sich massiv erhöht und so weiter. Und alleine durch die Menge der Assets in der Organisation ist das Thema natürlich auch weiterhin angestiegen. Eine dritte Komponente aus der realen Welt, weil dem kann man sich nicht entziehen, also Corona oder aber auch das gesamte Kostenthema, was da draus entsteht, ist, wie kann ich diese Kosten, ob jetzt Software, Verträge, aber auch die Hardwarekosten kontrollieren, damit ich alle Compliance-Anforderungen erfüllen kann, Wettbewerbsfähigkeit erhöhen kann. Und all das sind natürlich die Klassiker, warum man IT-Asset-Management und ganz dröge die Inventarverwaltung dann braucht.
Man muss sich da natürlich dann auch immer bewusst machen, welche Rollenverteilung gibt es denn in so einem Management? Also wer sind die Akteure, die muss man benennen? Da muss man sich klar drüber sein. Wie sieht es denn da beim Asset Management aus?
Ganz unterschiedlich. Also auch da wieder die verschiedenen Organisationsformen, aber perfekterweise gibt es ja nicht nur die IT, die in diesem Prozess arbeitet. Das heißt, klar, die haben natürlich einen primären Aufgabenbereich, ne, weil sie natürlich sehr viele von diesen Gegenständen auch anfasst. Aber wir haben zum Beispiel Kunden in unserem Segment, die verwalten damit ihre Büromöbel. Also ich glaube nicht, dass die IT unbedingt jetzt als Beispiel derjenige ist, der die Büromöbel unbedingt verwalten möchte, sondern das sind vielleicht auch spezielle Positionen dann, wie eine größere Facility-Management-Rolle oder wie als Beispiel Zugangs- und Zutrittssysteme werden auch dann über solche Hausmeister oder Facility-Manager dann verwaltet und somit ergeben sich ganz unterschiedliche. Man muss sich überlegen, wer ist im Unternehmen für diese Art der Assets denn der Ansprechpartner? IT, Assets, klar, IT-Abteilung, Zugangs- und Zutrittssysteme. Kann auch in HR liegen, kann aber auch die Facility-Gruppe entsprechend sein. Dann vielleicht gegebenenfalls, wir haben Kunden, die nutzen das, um ihre medizinischen Geräte zu verwalten. Ja, das heißt also, wird es einen Ansprechpartner geben, der sich ganz gezielt um diese Medical Devices, die es dann dort gibt, entsprechend kümmern wird. Und das ist ganz unterschiedlich. Aber klar, man muss diese Person benennen, in den Systemen dann auch passende rechte Gruppen, Konzepte auch ausrollen, damit man dann entsprechend dort wieder auch mit den passenden Informationen und nur mit diesen Assets auch arbeiten kann. Weil es bringt nicht, dass die IT alle Assets sieht, wenn sie davon, glaube ich, nur zum Beispiel vielleicht die Hälfte braucht, sondern ich möchte nur das sehen, was mich betrifft, den Rest nicht und möchte auch Einfluss nehmen auf diese entsprechenden Gegenstände im Unternehmen.
Das heißt, ich brauche auch ein sogenanntes Akteurmanagement, nenne ich jetzt mal. Ich komme zum Beispiel aus der Krisenkommunikation, also das ist so das, womit ich mich jetzt viel beschäftige. Und da macht man ja auch vorab Notfallhandbuch, wo Akteure drinstehen, wo Netzwerke drinstehen, Wege, die gegangen werden. Das heißt, das sind auch noch Dinge, die ich dann auch noch berücksichtigen muss, dass ich quasi alle Akteure, die ich jetzt in meinem Unternehmen habe, die mit den einzelnen Assets beschäftigt sind, zusammenbringe und dass die auch kurze Kommunikationswege haben. Klingt nach einer ziemlichen Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Also das Projekt, wenn es meistens bezeichnet ist, ja als Projekt, wenn sie so Tools einführen. Für mich ist das eher eine Prozessveränderung, ein Change Management auf längere Sicht, weil man die Organisation teilweise ein bisschen angleichen muss an diese Art des Denkens. Aber auch zum gewissen Teil dann sagen muss, das ist ja nicht unbedingt eine Veränderung zum Schlechten, sondern eigentlich immer nur, so wie wir es aus dem Projekt mit unseren Kunden auch immer wieder erfahren, nur Positives. Synergien, die geschaffen werden. Stellt euch doch mal vor, wenn die Abteilungen untereinander ohne Hürden Informationen austauschen können, wenn die ihre Sicherheitsdaten kennen, wenn sie Datenmodelle in den System auch anpassen können, sodass sie sagen, ich passe das jetzt an, weil das ist jetzt ein wichtiges Key, also ein Schlüsselattribut für die Assets überall. Und all das ergibt dann quasi einen Mix aus den Themen, die wir eben schon hatten, mit Datenökonomie, verbesserte Prozessabbildung im Unternehmen, die eine wesentlich bessere und reifere oder höheren Reifegrad vom IT-Lifecycle und auch anderen Effekten, die sehr, sehr positiv sind. Und das ist natürlich sehr, sehr vollumfänglich. Und das kann man natürlich muss man auch ehrlich sein, nicht in einem Schritt machen. Das muss man in mehreren Zyklen machen, weil man da auch vielleicht auch intern dann Hürden abbauen muss oder Gespräche führen muss, Leute überzeugen muss. Aber das ist okay, weil der Mehrwert von diesem ganzen Projekt und von dem Prozess dann, der dann später im Unternehmen dann auch vollständig ausgerollt ist, ist immens. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Alex, lass uns doch zuletzt nochmal einen kleinen Ausblick wagen auf die Zukunft. Wie wird sich denn die Rolle vom IT Asset Management im Bereich der IT Security verändern? Wo gehen wir denn gerade hin?
Ist sehr, sehr wichtig und noch eine gute Frage. Es wird sehr stark darauf ankommen, dass das IT Asset Management System diese Information, die sie in der Sockeltechnologie sowieso schon abbildet, viel besser auch für die IT Security anbieten kann. Das heißt, sind die Informationen, die später im IT Security dann gefordert sind, auch dort abrufbar? Also sprich, sind alle MAC-Adressen, IP-Adressen, sind die Softwarestände so verfügbar, wie man sie braucht? Welche Informationen auf Benutzerebene gibt es entsprechend? Welche Art von zusätzlichen Insights aus den Asset-Informationen kann man oder braucht man und muss diese entsprechend dort dann zur Verfügung stellen, sodass das dann in dem späteren Bereich vielleicht sogar schon zu einem gewissen Teil in einem IT-Security-Umfeld dann auch zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist auf jeden Fall der eine Punkt. Der zweite Punkt ist auch da keine Abgrenzung der Themen. Das heißt, IT-Asset-Management und IT-Security schließen sich ja nicht aus. Das heißt, immer stärkere Verwebung der beiden Themen, weil in der heutigen Welt diese Themen, wie wir sie auch tagtäglich lesen mit Hacks und so weiter, so stark zunehmen, dass man quasi sagen muss, irgendwann verschmilzt das immer mehr auch zu einem der Bereiche. Das sehe ich aktuell als ganz, ganz klaren Trend auch auf uns zukommen, dass solche Punkte dann eine gewisse Gewährleistung finden müssen. Und da wird sich das auf jeden Fall hinentwickeln. Und dass das alles dann managebar und bedienbar sein muss, ob jetzt IT-Security-Manager oder Chief Information Security Officer oder andere Personen, die ihr in euren Projekten ja auch schon dann kennengelernt habt, ist dann die nächste Frage. Das ist dann eigentlich für mich logisch.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. IT-Asset-Management, immer wichtigerer Faktor bei uns in einer digitalen Welt für die IT-Security und hat aber auch große Herausforderungen. Das heißt, viel Digitalisierung im Unternehmen. Wenn die nicht da ist, muss die hergestellt werden. Es muss eine gute Zusammenarbeit von Akteuren innerhalb eines Unternehmens und innerhalb eines IT-Security-Systems stattfinden. Aber das Asset Management ist unfassbar wichtig geworden und kaum noch wegzudenken. Ja, für diesen schönen Einblick danke ich dir auf jeden Fall, Alex. Das war schon mal sehr spannend. Wenn man Fragen dazu hat, wo findet man dich denn im Netz eigentlich?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist natürlich über unsere Webseite direkt. Also das wäre ntechsystems.de. Ich weiß nicht, ob ihr es in den Shownotes vielleicht zeigen wollt, weiß ich jetzt nicht genau. Und bei LinkedIn natürlich. Also LinkedIn, Alexander van der Steeg, einfach mal suchen. Ihr seht ja meinen Namen dann im Rahmen des Podcasts. Und dort einfach mich anschreiben. Ich bin sehr umtriebig auf LinkedIn und ja, nicht nur bei Technikthemen, sondern auch gerade das, was uns als Gesellschaft bewegt, sehr umtriebig. Könnt mich gerne anschreiben. Ich beantworte euch auch gern was und ja, hoffe auf einen guten Austausch.
Genau, und wenn ihr Fragen zur IT-Security habt, zum Podcast, wie auch immer, dann geht auf suresecure.de oder schreibt uns an kontakt@suresecure.de und wir sind dann gerne für euch da. Ich danke dir, Alex, und dann drück mal Bayer weiter schön die Daumen. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich bald wieder.
Vielen lieben Dank.
The World of IT Security.